SRF 2 Kultur.
Eine echte Prinzessin aus dem sagenumwobenen Sansibar, eine Sultanstochter aus dem 19. Jahrhundert, die mit einem deutschen Handelsmann durchbrennt, Christin wird, heiratet, Jahrzehnte in Deutschland lebt und auch noch Schriftstellerin ist, das ist ein packender Stoff. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur, heute mit Annette König. Was ist so faszinierend an dieser Sultanstochter aus dem 19. Jahrhundert, dass ein Schweizer einen historischen Roman schreibt, eine Deutsche ihr Leben verfilmt und ein Verlag ihre Memoiren neu auflegt? Es ist Tausend und eine Nacht, aber nicht nur. Es ist der Mut dieser arabischen Prinzessin, alles hinter sich zu lassen. Status, Ansehen, Reichtum, alles für ein Leben in fremder Umgebung. Es ist die Tragik ihres Lebens, ihre Migrationsgeschichte ohne Happy End, die uns berührt. In ihren Memoiren schreibt sie:
Der Mensch ist zu einem großen Teil nur das, was Leben, Erfahrung und die gebietenden Verhältnisse aus ihm machen. Ich verließ meine Heimat als vollkommene Araberin und als gute Mohammedanerin. Und was bin ich heute? Eine schlechte Christin und etwas mehr als eine halbe Deutsche.
Und es ist ihre kritische Stimme als Beobachterin und Schriftstellerin, die uns fasziniert. Eine dezidiert weibliche Stimme, außerordentlich zu jener Zeit, die den europäischen Blick gleichsam umkehrt und für einmal das Abendland kritisch ins Visier nimmt. Lukas Hartmann hat über Emily Rüthe, geborene Prinzessin Salme von Oman und Sansibar, einen historischen Roman geschrieben. Abschied von Sansibar, so sein Titel, im August im Diogenes Verlag erschienen. Dieser Roman hat mich auf den packenden Stoff überhaupt erst aufmerksam gemacht. Ich wollte daher von Lukas Hartmann selber wissen, wie denn er auf Prinzessin Salme gestoßen ist.
Übe Freunde, die sind nach Ostafrika und dann auch nach Sansibar gereist und dort eher zufällig ins kleine Museum hineingeraten über Emily Rüthe im ehemaligen Sultanspalast. Das hat sie fasziniert. Und wie sie es erzählt haben, auch mich dann, also nicht nur fasziniert, elektrisiert. Und von da an war ich diese Figur verfallen. Ich wollte alles, was über sie existiert, wissen. Und schon nach kurzer Zeit war mir klar, nicht nur sie, auch ihre Kinder interessieren mich gleichermaßen. Und da wird ein Roman daraus.
Ein Roman also, nicht nur über Salme, sondern auch über ihre drei Kinder und über ein ganzes Jahrhundert. Und was will nun Lukas Hartmann in diesem Roman uns erzählen?
Diese frühe Migrationsgeschichte, die sich auf sehr ungewöhnliche Art abspielte, also eine Muslimin, die flüchten muss, weil sie sich mit einem Ungläubigen einlässt, alles hinter sich lässt, zum Christentum konvertiert, aber letztlich ihrem Mann zuliebe und weil es nicht anders ging im damaligen Deutschland. Dann diese Frau zwischen den Kulturen, die litt daran, dass sie nicht mehr zu Hause war und ein neues Zuhause fast nicht finden konnte. Ebenso dann aber die Schicksale ihrer drei Kinder, ganz unterschiedliche Schicksale, die auch in starkem Maß bestimmt war von dieser Welt, von zwei Kulturen, die eine verschwand in der Südsee für lange Zeit, die andere heiratete einen General sogar und der Sohn wurde zum Pazifisten, nachdem er zuerst hatte Offizier werden wollen. Also diese drei Lebensläufe sind ebenso interessant wie die von Emily selbst.
Lukas Hartmann ist nicht der einzige Autor, der von dieser Prinzessin aus Oman und Sansibar in den Bann geschlagen worden ist. Auch die Soziologin und Dokumentarfilmerin Tink Dias hat sich für diese Frau interessiert.
Ich habe mich zuerst für sie interessiert, als ich in einem Laden, wo es eben neben irgendwelchen Touristengegenständen und verstaubten bunten Teppichen und Makonde-Figuren in Dar es Salaam eine verstaubte Ausgabe und ziemlich zerfledderte Ausgabe von ihren sogenannten Memoiren. Und eine Ausgabe davon lag eben in diesem merkwürdigen Touristenladen eigentlich, einem der ersten in Sansibar in den mittleren 70er Jahren. Es muss irgendwie 75 oder 76 gewesen sein. Und da habe ich das gefunden. Das habe ich natürlich gelesen und ja, wie Sie sagen, elektrisiert oder interessiert hat mich dann ganz vieles. Es gibt da so einige Ähnlichkeiten zwischen Ihrem Leben und meinem, aber nur natürlich sehr entfernte Ähnlichkeiten. Ich habe lange in Afrika, also im Sudan gelebt und habe mich dann eben auch sehr für afrikanische Dinge, aber eben auch arabische Dinge interessiert oder arabische Kultur, weil ich habe im arabischen, also im muslimischen Teil des Sudans gelebt und ja, habe dann halt auch sehr viel doch mitbekommen von den Vorurteilen, die wir hier so haben, die ich selber dann auch hatte, als ich in den Sudan kam, über die schreckliche Situation von Frauen, die abgeschlossen in ihrem Haus leben und nichts tun dürfen und völlig unfrei sind. Und das hat dann, als ich dann meine Feldforschung für meine Doktorarbeit gemacht habe im Sudan, doch wurde mir schnell klar, dass das ein viel zu einfaches Bild ist. Und genau diese Kritik an diesem viel zu einfachen Bild der arabisch oder auch afrikanischen Kultur, das wir hier im Westen, also in Europa haben, die habe ich dann auch bei Salme gefunden, in einem Buch, was 150 Jahre vorher geschrieben worden war und fand das unheimlich faszinierend, zumal ich damals als Soziologin, die auch so ein bisschen ethnologisch interessiert war, auch wusste, dass es eben überhaupt immer nur sehr bevorurteilte Blicke bis dahin eigentlich gegeben hatte.
Prinzessin Salme hat ihre Memoiren 1886 im Alter von 42 Jahren veröffentlicht. Zwei Jahrzehnte, nachdem sie ihre Heimat Sansibar verlassen hatte. Sie erzählt darin aus ihrer Kindheit, ergänzt diese Erinnerungen mit Berichten über das Leben auf Sansibar und das Leben in Deutschland. Und sie schreibt immer, und das ist das Besondere, aus der Perspektive einer in Deutschland assimilierten Orientalin.
Einzigartig an ihrem Buch, dass sie wirklich einen Vergleich gezogen hat zwischen der arabischen, sansibarischen, orientalischen Kultur und der Kultur hier in Deutschland, die sie dann immer die Europäer nennt, aber sie meint eigentlich die Deutschen tendenziell, obwohl das sicher die Vorurteile und Klischees und sozusagen fabelhaften, also fiktionalisierten subjektiven Blicke natürlich in anderen Ländern wie der Schweiz sicher auch gegeben hat und Frankreich und so weiter. Das fand ich toll und ja, und dann hat es mir auch sehr leid getan für sie oder ich habe sehr mit ihr mitgelitten, als ich das Buch das erste Mal las und auch das zweite Mal, weil sie ja hier sehr stark eben auch permanent mit diesen Vorurteilen konfrontiert wurde und am eigenen Leib darunter leiden musste, dass sie eben diesem Klischee der dummen, ungebildeten, weggeschlossenen Frau überhaupt nicht entsprochen hat.
Ein Klischee, das Prinzessin Salme mit ihren kulturvergleichenden Beobachtungen aufbrechen will. In ihren Memoiren schreibt sie, sie sei unzählige Male gefragt worden, wie sie nur habe leben können, ohne regelmäßige Beschäftigung, im abgeschlossenen Harem, ihre Tage verträumend, durch Gegenstände des Luxus höchstens einmal für eine kurze Spanne Zeit etwas ermuntert. Salme widerspricht dem Vorurteil vom faulen Südländer nicht grundsätzlich. Sie versucht eine Erklärung mit der Natur. Die Natur bewirke, dass der Nordländer mehr arbeiten müsse als der Südländer. Die große Kälte in Hamburg schaffe doch Nöte und Bedürfnisse, von denen der Südländer keine Ahnung habe. In Hamburg brauche man einen Umhang für das Frühjahr, einen Regenmantel für den Sommer, jede Menge warme Kleider für den Winter und dann die Mode. Was brauche man in Deutschland nicht alles, um der Mode folgen zu können? Dutzende von Hüten, Kleider aller Art. Eine Araberin hingegen trage ein langes Hemd, ein Beinkleid und ein Kopftuch. Sie könne sich die Arbeit der großen Wäsche sparen.
ethnologisch hat sie eine gewisse kleine wichtige Nische, nämlich der wirklich genauen und fast schon wissenschaftlichen Beschreibung und wirklich erstaunlich für die Zeit von einer Frau, die sich selber das Lesen beigebracht hat und die dann wirklich selber hier die Kultur ganz genau sich angeguckt hat, also die bürgerliche Kultur in Hamburg. Sie ist eine ganz genaue kulturelle Beobachterin. Sie hätte damit, wenn sie noch ein bisschen weitergemacht hätte, heute promovieren können in Ethnologie.
Doch ihre Memoiren sind nicht nur ethnologische Berichterstattung, sondern auch Kindheitserinnerung und Tagebuch. Was Prinzessin Salme allerdings in ihrem Innersten bewegt, das können wir nur erahnen, wenn sie erzählt. Wir erfahren, dass sie als Kind in den Wipfeln der üppig blühenden Orangenbäumen Schutz vor ihrer entsetzlich strengen Lehrerin suchen musste. Was sie dabei gelitten hat, erfahren wir nicht. Sie erzählt, wie sie bei ihrem Reitunterricht im Hof der Palastanlage eines Tages fast von ihrem schneeweißen Muskatesel gefallen wäre, weil sie an einer krumm gewachsenen Palme anstieß. Über ihren Schrecken schweigt sie. Mit ihren Memoiren will Prinzessin Salme nicht ihr Innerstes nach außen kehren, sondern sich und ihre Kultur in der deutschen Öffentlichkeit verteidigen.
Es ist ja eine sehr farbige Geschichte, die Emilie Rüthe oder Salme hier erzählt. Das sind vor allem diese leuchtenden Kindheitserinnerungen. Aber mich hat ebenso interessiert das, was sie verbirgt, nämlich ihre ganze innere Welt, diese Liebe zu dem Hamburger Kaufmann, von der sie ja von Anfang an wusste, dass die verboten ist, das spart sie fast völlig aus in ihren Memoiren. Warum macht sie das und wie tut sie das?
Das war der Schweizer Schriftsteller Lukas Hartmann. Sie hören Reflexe über Emilie Rüthe, geborene Prinzessin Salme von Oman und Sansibar. Eine Prinzessin aus dem 19. Jahrhundert, die ihre Heimat Sansibar, eine reiche und bedeutende Insel vor der Ostküste Afrikas, aus Liebe fluchtartig verlassen hat, um in Deutschland zu leben. Dort, in Hamburg, erfährt sie, dass die Leute von der Überlegenheit der deutschen Kultur fest überzeugt sind und sich ebenso feste Vorstellungen vom Leben orientalischer Frauen machen. Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit, die Salme erlebt hat, wenig zu tun haben. Salme fühlt sich missverstanden und missachtet. Tink Dias, die über Salme einen Dokumentarfilm gedreht hat, geht der Frage nach, warum Salme Lebenserinnerungen geschrieben und veröffentlicht hat. Sie führt aus, dass es Salme darum gehe,
diesen Vorurteilungen, diesen Fabeln, diesen Verfälschungen, die in Europa gang und gäbe waren, des Lebens in Arabien, im Orient, entgegenzutreten. Sie war eine kluge, interessierte Frau. Sie hat sich zum Beispiel mit sehr vielen Damen der Hamburger Gesellschaft gar nicht unterhalten können, weil sie viel zu klug war für die. Jedenfalls beschwert sie sich darüber, dass die Hamburger Damen der Gesellschaft für ihren Geschmack viel zu gerne über Mode reden und über die neueste Hutdekoration und so weiter, während sie ganz andere Interessen hat, nämlich kulturvergleichende. Erstens interessiert sie das, aber zweitens ist sie natürlich auch sehr stark davon betroffen, dass sie permanent gefragt wird, wie ist es denn so im Harem und als Haremsdame, dass sie dafür bemitleidet wird, dass sie nicht eine aufgeklärte, in Anführungsstrichen zivilisierte, also aus der Zivilisation, nämlich der westlichen Welt stammende Frau ist und dadurch ein armes Wesen.
Und tatsächlich, die erotische Faszination des Harems prägte lange die europäischen Vorstellungen über den Orient. Nackte, fügsame, sinnliche Frauen, die sich zu lasziver Musik geschmeidig bewegen, unter den begehrenden Blicken ihres Herrschers. Das sind Fantasien, die in den Haremsdarstellungen der europäischen Malerei immer wieder erscheinen. Es mag daher nicht erstaunen, dass Prinzessin Salme mit ihrer Herkunft die erotischen Fantasien der Hamburger Gesellschaft regelrecht beflügelt hat. Das aber hat viel mehr mit europäischen Bedürfnissen zu tun und fast nichts mit der Wirklichkeit des Orients. Trotzdem finden viele Europäer ihre seltsamen Fantasien bestätigt, wenn sie in den Orient reisen. Wie das zustande kommt, erklärt Salme in ihren Memoiren.
Der Orient ist eben trotz der erleichterten Verbindungen noch viel zu sehr das alte Fabelland und über ihn darf man ungestraft erzählen, was man will. Da geht ein Tourist auf einige Wochen nach Konstantinopel, nach Syrien, Ägypten, Tunis oder Marokko und schreibt dann ein dickleibiges Buch über Leben, Sitten und Gebräuche im Orient. Er selbst kann nur wenig Äußerliches sehen und niemals in das wirkliche Familienleben einen tieferen Blick tun. So begnügt er sich, von Mund zu Mund gehende und dadurch allmählich immer mehr entstellte Geschichten, wie er sie von einem französischen oder deutschen Kellner seines Hotels, von Matrosen oder Eseltreibern erzählen hört, niederzuschreiben und sich danach sein Urteil zu bilden. Mir ist es ähnlich ergangen. Auch ich habe die Dinge in Europa lange Zeit nur nach dem äußeren Schein beurteilt.
Prinzessin Salmes Kritik an der oberflächlichen Wahrnehmung anderer Kulturen hat bis heute seine Brisanz bewahrt. Was wissen wir Europäer schon von den tatsächlichen Lebenswelten eines Ägypters oder Syriers? Prinzessin Salme betont in ihren Memoiren, dass ein wirkliches Verstehen der anderen Kultur Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte braucht. Prinzessin Salme ist kritisch, aber zugleich konsensorientiert. Sie will Orient und Okzident miteinander versöhnen. Oftmals kleidet sie ihre Kritik in sanfte rhetorische Gegenfragen, die einem schmunzeln lassen.
Sie schreibt, mir möchte fast als der einzige Unterschied in der Lage einer orientalischen und einer europäischen Frau erscheinen, dass die erstere, also die orientalische, die Zahl und wohl auch das Wesen und den Charakter ihrer Nebenbuhlerin kennt, während die letztere hierüber in liebevoller Unkenntnis gehalten wird. Wahrscheinlich noch im besten Fall.
Salmes Mäßigung und ihr fester Wille, eine gute Deutsche zu sein, sind erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie mit der deutschen und englischen Kolonialpolitik demütigende Erfahrungen gemacht hat. Sie wollte sich mit ihrem Bruder, dem Sultan von Sansibar, aussöhnen und sie beanspruchte ihren Anteil vom elterlichen Erbe. Bismarck schien sie darin zu unterstützen. In Wirklichkeit hatte er andere Interessen. Als er einen ungleichen Kolonialvertrag mit dem Sultan von Sansibar abschließen konnte, verlor er jedes Interesse an Salmes Anliegen und sie musste sich unverrichteter Dinge zurückziehen. Es ist anzunehmen, dass Salme Bismarcks Spiel durchschaute, denn sie war kein unpolitischer Mensch.
Eine erstaunliche Eigenschaft von ihr war ein kritischer Blick auf die Kriegerischkeit der europäischen Kultur. Und sie hat diesen deutsch-französischen Krieg mit seinen, wie sie das nannte, schon Massenvernichtungswaffen wirklich sehr kritisch wahrgenommen.
Ja, genau.
Und sie hat eben auch das Leben in den deutschen Industriearbeiterghettos hier auch wahrgenommen.
Wieso hat sie dann ihren eigenen Sohn in eine Kadettenschule geschickt?
Ja, das ist eine der starken Widersprüche. Das frage ich mich auch. Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, sie ist auch mit der Zeit hier doch sehr stark neurotisiert worden, habe ich das Gefühl. Also sie ist ja keine glückliche Person hier gewesen jemals. Und das schreibt ja auch der Lukas Hartmann sehr anschaulich, dass die Kinder, das glaube ich auch, dass die Kinder darunter gelitten haben, dass diese Mutter wahrscheinlich wirklich permanent depressiv war oder jedenfalls, in Hamburg würde man sagen, schlecht drauf war.
Nicht nur die Kälte in Hamburg zwingen Prinzessin Salme tageweise ins Bett, sondern auch ihr Heimweh und ihre Trauer. Auf der Flucht nach Deutschland, im Zug, irgendwo auf der Strecke Marseille-Hamburg, stirbt ihr erstes frisch geborenes Kind. Das erwähnt sie in ihren Memoiren nicht.
Ja, auch das hat sie tief in sich verborgen. Auch das haben die Kinder erst viel später als Erwachsene erfahren. Und ja, das hat mit dieser Art von Verschleierung zu tun, mit der die Frau vielleicht auch Schwierigstes von sich abzuhalten versuchte.
Hätte sie vielleicht nicht sich auch innerlich aussöhnen können, wenn sie darüber gesprochen hätte?
Ja, das ist unsere heutige Sicht. Wir sind umgeben von Therapiemöglichkeiten und das stand ihr nicht zur Verfügung. Sie wusste nichts darüber. Sie musste im Wesentlichen mit sich selbst zurechtkommen.
Und das in vollster Konsequenz. Nach nur 3 Jahren stirbt der Mann an den Folgen eines Unfalls. Sie steht nun alleine da, alleine mit drei kleinen Kindern. Das Geld wird knapp. Sie ist gezwungen, ihren Lebensstandard an diese neue Situation anzupassen. Umzug aus der Villa in eine Etagenwohnung. Von den dereinst 1000 Bediensteten im Sultanspalast auf Sansibar bleibt ihr hier in Deutschland nicht einmal mehr das Kindermädchen. Sie ist auf Hilfe angewiesen und findet in adligen Kreisen Unterstützung. Gleichwohl kann ich nur schwerlich nachvollziehen, warum sie mit ihren Kindern nicht über ihre kulturelle Herkunft gesprochen hat, dass die Kinder in der Schule erfahren mussten, wer ihre Mutter wirklich war.
Ich denke, sie hat eine große Scheu davor, die Kinder mit dieser Vergangenheit zu belasten. Und sie wollte sich am Anfang zumindest so unglaublich stark als Deutsche fühlen, dass sie das einfach vor den Kindern versteckt hat, bis sie von selbst darauf kamen. Ich denke, das muss manchmal ja unerträglich gewesen sein für diese Frau, die Diskrepanz auszuhalten zwischen dem Palastleben und dann das Leben einer Witwe. Der Mann starb ja sehr früh, als die Kinder noch ganz klein waren. Die Verarmung, dass sie sich ausgesetzt fühlte, die ganze Bevormundung. Witwen wurden im damaligen Hamburg bevormundet. Alles völlig unverständlich für sie. Ich denke, die Zerrissenheit wollte sie nicht auch auf die Kinder übertragen und hat es dann doch auch gemacht.
Diese Zerrissenheit von Salme und ihren Kindern ist für Lukas Hartmanns Roman zentral. Wie die Mutter stehen ihre Kinder zwischen den Welten. Aus deren Perspektive nähert sich Hartmann Prinzessin Salme an und schreibt darüber, was in ihren Memoiren eben nur zwischen den Zeilen zu lesen ist. Anders Tinktias. In ihrem Dokumentarfilm bleibt sie ganz bei Prinzessin Salme. Bei den biografischen Fakten und Daten. Aber auch mit dem gleichen Bestreben wie Lukas Hartmann.
Ja, ich will sie spürbar machen. Und natürlich ist all das, was ich dann in einem Film mache, genauso wie wenn man ein Buch schreibt über sie oder ihre Kinder, das ist immer eine Fiktion. Das ist immer eine subjektive Sicht, eine Fabel auch wieder. Bloß bei dieser Fabulation oder bei dieser Fiktionalisierung muss man sich natürlich bemühen. Das tue ich und das tut auch Herr Hartmann sehr stark und sehr gut, finde ich, muss man sich bemühen, dass diese Fiktion einigermaßen auf den Boden der Tatsachen oder der historisch verbürgten Tatsachen ruht. Viele Leute glauben immer, eine Dokumentation oder ein Dokumentarfilm ist die Repräsentation der Wahrheit. Das ist es natürlich nicht. Ebenso wenig wie ein historischer Roman die Repräsentation der historischen Wahrheit ist. Geschichte schreiben sowohl eine Historie als auch eine Historie, also eine Erzählung, ist immer eine subjektive Konstruktion.
Sie hörten Reflexe mit Annette König, heute über das Leben von Emily Rüthe, geborene Prinzessin von Oman und Sansibar. Ihre Memoiren werden unter dem Titel «Leben im Sultanspalast» im Verlag Die Hanse neu aufgelegt. Lukas Hartmanns historischer Roman «Abschied von Sansibar» ist diesen Sommer im Diogenes Verlag erschienen und der Dokumentarfilm von Tinktias mit dem Titel «Die Prinzessin von Sansibar» ist 2007 vom Evangelischen Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit herausgegeben worden. Weitere Angaben zu Prinzessin Salme finden Sie auf unserer Internetseite srf.ch unter dem Stichwort Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.